Einen wunderschönen guten Morgen. Leute, mir ist bewusst, dass das Leben kein Zuckerschlecken ist. Ja, und ich habe mir manchmal die Frage gestellt, wahrscheinlich als Prediger ist man ein bisschen mehr gewisse Schicksalsschläge ausgesetzt. Wäre ich ein IT-Spezialist oder ich wollte Zahnarzt werden. Genau, aber da arbeitet man auch mit Menschen und je nachdem, wie das Verhältnis ist, erzählen die Leute, was einem passiert. Bestimmte Dinge behält man für sich, andere Dinge erzählt man weiter. Falls ich euch heute Morgen zu viel zugemutet habe, es tut mir leid. Ich bin froh, dass ihr aber sehr adäquat reagiert habt. Da habt ihr gesagt, man guckt nach vorne. Ja, es gibt solche Momente, aber man möchte weiterschauen. Nicola, vielen Dank auch für deine Story, das wusste ich nicht. Ja. Ich kenne dich nur als die fröhliche Geigenspielerin, die uns hier aufheitert, musikalisch unterstützt, aber hinter jedem Menschen steckt eine Biografie und oft Geschichten, die nicht einfach sind. Von daher danke, dass ihr euch frei fühlt, einfach in diesem Raum das zu erzählen, genauso wie ich mich frei gefühlt habe, das zu tun. Wir machen heute weiter mit dem Thema biblisches Fasten. Ungewöhnliches Thema für einen Lobpreis-Gottesdienst, aber ich habe versprochen, ich werde das Thema ja, an euch weitertragen und es wäre zu viel, wenn wir an einem Sabbat alles miteinander besprochen hätten. Deswegen kommen wir heute zu dem zweiten Teil. Ich würde gerne einiges wiederholen. Jan, bemühe mich die ganze Zeit hier am Mikro zu kleben, so gut es geht. Kannst du mich so hören, verstehen, ein bisschen? Ja, weil wenn ich rumschreien würde, wird es für die anderen unangenehm. Ja. Wir haben vor 3 Wochen uns mit dem Thema biblisches Fasten beschäftigt, zumindest die Einleitung gemacht oder den ersten Teil. Und die Frage lautete, was bedeutet das biblische Fasten? Ja, und da haben wir am Anfang festgestellt, dass biblische Persönlichkeiten unterschiedliche Anzahl an Tagen gefastet haben. Paulus 3 Tage, Jesus Christus 40 Tage, Daniel 21 Tage. Genau. Und dann haben wir festgestellt, dass es in der Bibel nur eine einzige Stelle gibt, wo das Volk Gottes aufgefordert wurde zu fasten. Ja, das war für mich, als ich das Thema vorbereitet habe, auch neu, nämlich am Tag der Versöhnung. Der sogenannte Versöhnungstag, 7. Tag des 10. Monats, ein ganz wichtiger Tag für das ganze Volk Israel, ist ein Sabbat, als ein Sabbat ausgerufen worden und als ein Tag des Fastens, unabhängig ob es am Mittwoch, Donnerstag oder Sonntag den Versöhnungstag gefeiert wurde, je nachdem wie die Israeliten haben den Mondkalender gehabt. Aber dieser Tag war der einzige, wo das Volk aufgefordert wurde zu fasten. Das war ein ganz wichtiger Tag, auch schwieriger Tag, vor allem für den Hohenpriester. An diesem Tag wurde praktisch die Festplatte der Israeliten gelöscht. Alle Sünden, die akkumuliert wurden, symbolisch im Jahr, sind an diesem Tag gelöscht worden. Das heißt, die Stiftshütte war rein, um die Sünden der Israeliten für das kommende Jahr aufzunehmen. Tabula rasa. Tabula rasa, korrekt. Und dann habe ich euch 5 Beispiele angeführt, wie biblische Persönlichkeiten gefastet haben oder Gruppen von Menschen gefastet haben. Im 2. Samuel Kapitel 1, Vers 12, bei dem Tod von Saul, haben die Leute gefastet als Akt des Trauerausdrucks. Die zweite Geschichte war Jona und seine Predigt in Assyrien, Kapitel 3, die Verse 6 bis 8. An dieser Stelle wurde das Fasten nicht vom Jona oder geschweige denn von Gott selbst angefordert, sondern von dem assyrischen König. Der König hat gesagt, wir fasten jetzt. Und nicht nur die Menschen, sondern er hat angeordnet, dass alle Tiere auch fasten. Das ist eine der wenigen Stellen in der Bibel, wo Mensch und Tier zusammen gefastet haben. Das war eine äußerst schwierige Situation für die Assyrer, für die ganze Stadt Ninive, weil sie verstanden haben, unser selbstverschuldetes Schicksal können wir nur dann abwenden, wenn wir tatsächlich vor Gott unser Häupter demütigen. Und das haben sie auch getan. Das Beispiel bei Esther im Kapitel 4, Vers 16 ist ein anderes. Da haben wir gesagt, es ist Esther und das ganze Volk, das ist kein Volk, sondern alle Judäer oder alle Juden, die in dem persischen Reich gelebt haben, sie waren einer Situation ausgesetzt, die nicht selbstverschuldet war. Ein Mann hat eine horrende Summe an dem König bezahlt, 10.000 Talente Silber. Ich weiß nicht, wie viel Geld das ist heute umgerechnet, in Dollar oder Euro, aber das war eine sehr hohe Summe und auf diese Art und Weise hat er etwas erwirkt bei dem König, nämlich, dass alle Juden in dem ganzen persischen Reich umgebracht werden. Esther hat davon mitbekommen, von diesem Plan mitgekriegt und sie hat einen waghalsigen Vorschlag gemacht an Mardukai, an ihrem Onkel. Sie sollten fasten 3 Tage ohne Essen und ohne Trinken und sie wird uneingeladen zum König gehen und versuchen, einen Gnadenerlass für ihr Volk zu erwirken. Die Rechnung ist aufgegangen. Esther, haben wir den Text gelesen, war aber auf beide Ausgänge vorbereitet. Steht im Vers 16. Wenn ich sterben soll, so soll ich sterben. Ja, das ist so diese Haltung, diese Einstellung. Ich möchte Gott bitten um etwas, das tue ich auch, aber ich lege mich nicht fest, wie Gott sich entscheiden sollte. Ja, in diesem Fall. Dann kamen die zwei Stellen aus dem Neuen Testament, Matthäus 17, Vers 21 und Markus 9, 29, Fasten im Kontext der Austreibung von bösen Geistern. Da habe ich euch die Geschichte aus Kongo erzählt, die einige Leute nach dem Gottesdienst anscheinend sehr stark beeindruckt hat, haben mit mir gesprochen, wie Christen in afrikanischen Ländern 7 Tage in der Woche, 24 Stunden in einem Prayer Room in Gemeinden beten, um den Einfluss von bösen Geistern, von teuflischen Geistern entgegenzuwirken. Ja, das ist Realität jetzt, heute im 21. Jahrhundert. Und das letzte, das fünfte Beispiel, Fasten im Kontext geistlicher Berufung. Paulus und Barnabas sind nach einer Fastensession als die ersten Missionare unter die Heiden berufen worden. In Vers 16 sind die ersten Gemeindeleiter in Antiochien, aber auch in den anderen Kirchen sind einberufen worden als Gemeindeleiter, nachdem die Geschwister für sie gebetet und gefastet haben. Das war das Thema vor 3 Wochen. Es ist so gut, wenn etwas schriftlich festgehalten werden kann. Das ist richtig. Und jetzt haben wir biblisches Fasten 2. Und heute möchte ich mit euch darüber sprechen, was das biblische Fasten nicht ist. Oder was. Welche falschen Vorstellungen hat man, wenn man an das biblische Fasten denkt? Rein aus den biblischen Texten entnommen. Das heißt, wir haben erstmal die Seite beleuchtet, was bedeutet nach der Bibel biblisches Fasten. Und jetzt werden wir heute darüber sprechen, was ist das biblische Fasten nicht. Und ich werde direkt in die Thematik einsteigen, damit wir ein bisschen Zeit haben zum Fragen stellen und diskutieren, wenn das erwünscht ist. Ich möchte mit einem Text beginnen, in Jesaja 58, die Verse 3 bis 4. Genau, ich schreibe nur den Text, den Bibeltext, Und den möchte ich mit euch lesen, passt sehr gut auch zum Thema Jesaja, was wir momentan in der Sabbatschullektion studieren. Und dann möchte ich genau ab Vers 2 sogar lesen. Sie rufen Tag für Tag nach mir und fragen nach meinem Willen. Und sie gehen gern zum Tempel in meiner Nähe, weil sie sich für ein frommes Volk halten, das nach den Geboten seines Gottes lebt. Darum fordern sie von mir auch ihre wohlverdienten Rechte. Und jetzt, warum siehst du es nicht, wenn wir fasten? Das ist der Vorwurf. Ja? Werfen sie mir vor, wir plagen uns, aber du scheinst es nicht einmal zu merken. Darauf antworte ich, wie verbringt ihr denn eure Fastentage? Ihr geht wie gewöhnlich euren Geschäften nach und treibt eure Arbeiter noch mehr an als sonst. Ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr und schlagt mit roher Faust zu. Wenn das ein Fasten sein soll, dann höre ich eure Gebete nicht. Es gibt wenig Bibelstellen, wo die biblischen Autoren, Propheten oder wer auch immer, das Verhalten des israelitischen Volkes beschreibt und über Gewaltakten geredet wird. Spannenderweise die großen Propheten, aber vor allem die kleinen Propheten reden an mehreren Stellen über Dinge, die heute auch in unserer Gesellschaft unpopulär sind. Egal wie unsere Unterschiede sind, ja, Meinungsunterschiede, keiner zuckt mit den Fäusten, ja, wenn die Argumente des anderen unbedingt niedergeschlagen werden sollen. Aber genauso eine Situation ist hier beschrieben, und das sind keine Kinder, das ist keine Situation im Kindergarten oder in der Schule, ja, wo manchmal Jungs ein bisschen zu viel Testosteron im Blut haben und wenn das Tor, was wir geschossen haben, von den anderen Mannschaften nicht anerkannt wurde, dann werden wir ihnen deutlich machen, dass es doch ein Tor war, indem wir, naja, ihr versteht, was ich meine. Ich habe solche Momente auch persönlich erlebt. Muss ich sagen, ich war auch selber in solche Situationen mit hineinverwickelt und war nicht unschuldig. Hier reden wir aber über erwachsene Leute. Ja, man müsste denken, hey, hier geht es um eine andere Geschichte. Nur das Problem ist es nicht, dass hier die Fäuste fliegen. Ja, das ist nicht das grundsätzliche Problem. Das grundsätzliche Problem in Jesaja Kapitel 58 und in einigen Kapiteln davor und danach ist, dass Jesaja an dieser Stelle zwei unterschiedliche Arten von Religion beschreibt. Und das ist ganz wichtig. Wenn wir soweit sind, je nachdem, ob Renate oder Christian hier die Lektion hat, werden sie wahrscheinlich darauf eingehen. Aber Jesaja beschreibt hier zwei unterschiedliche Arten von Spiritualität bzw. von Religiosität. Er beschreibt die kanaanäische Religion und er beschreibt die wahre israelitische Religion. Und was ist der Unterschied? Ein großer. Nämlich, bei den kanaanitischen Völkern, bei den umliegenden Völkern war das so, dass religiösen Rituale dafür da waren, um die Götter in eine bestimmte Richtung einfach zu bewegen. Ich habe mir etwas in den Kopf gesetzt und ich weiß, ich muss bestimmte Dinge tun, damit die Götter mir gegenüber gnädig sind und mir dabei helfen, mein Ziel, meine Absichten, meine Ideen zu verwirklichen. Interessanterweise, seit Jahrhunderten predigen die Propheten und die Priester immer wieder, dass es einen Gott gibt. Und die Israeliten hatten Phasen, wo sie verstanden haben, ja, es gibt einen Gott, aber auch die Vielgötterei war auch sehr attraktiv und immer wieder pendelten sie zwischen zwei Meinungen, wie der Prophet Elia gesagt hat. Das Problem war es aber nicht nur, dass sie rein religiös verwirrt waren, sondern das Problem war, dass sie gewisse Praktiken von den umliegenden Völkern auf ihre eigene Religion übertragen haben. Und das ist eine ganz gefährliche Geschichte. Wir werden später sehen, dass so etwas ist auch möglich im Kontext des Christentums. Wenn wir gewisse Ideen und Meinungen und Weltbilder, die keinen christlichen Hintergrund haben, in die christliche Religion übertragen. Die Theologie spricht von Synkretismus. Hier haben wir eine praktische Form des Synkretismus. Was ist jetzt konkret wichtig für unser Thema, biblisches Fasten nicht? Es geht nicht nur ums Fasten, es geht generell um das, was ich im Kontext meiner Religion tue. Meine religiösen Praktiken und Rituale sind so viel wert, wie meine zwischenmenschlichen Beziehungen wert sind. Und das ist ganz wichtig. Und einer der Kommentatoren, den ich gelesen habe, er sagte, auf Englisch klingt es noch besser, je überkorrekter manche Menschen versuchen, im religiösen Kontext zu sein, umso unverantwortlicher handeln sie im Kontext ihrer zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich werde es nochmal wiederholen. Je überkorrekter manche Leute versuchen, im religiösen Kontext zu sein, umso unverantwortlicher handeln sie im Kontext der zwischenmenschlichen Beziehungen. Johannes bringt das im Neuen Testament auf den Punkt, als er gesagt hat, wie kannst du behaupten, Gott zu lieben, den du nicht siehst, wenn du deinen Bruder, den du jeden Tag siehst, nicht imstande bist zu lieben. Ein altes Thema, nur wird hier am Beispiel des biblischen Fastens deutlich gemacht. Und hier passiert etwas Spannendes. Ich habe euch vor 3 Wochen gesagt, dass der Fastentag war ein ritueller Sabbat gewesen, unabhängig ob es Mittwoch, Donnerstag oder Sonntag war. Und an diesem Tag sollte keiner arbeiten. Und da lest ihr im Kapitel 58, Vers 3, was passiert. Wie verbringt ihr denn eure Fastentage? Ihr geht wie gewöhnlich euren Geschäften nach und treibt eure Arbeiter noch mehr an als sonst. Das hat mich ein bisschen hellhörig gemacht und ich sage euch warum. Sind wahrscheinlich 10 Jahre her. Die Geschichte hat nicht in Deutschland stattgefunden, in einem europäischen Land, wo ich immer noch gut Leute kenne. Und dann wurde mir auch erzählt, dass ein Gemeindeleiter, ehemaliger Gemeindeleiter, ein Haus bauen wollte. Und er konnte das Haus nicht alleine bauen, sondern er brauchte Leute, die ihm dabei helfen können. Leute, die keine Christen oder Adventisten waren. Und er hatte am Sabbat seinen Sabbat gehabt. Nur seine Arbeiter, die er bezahlt hat, mussten am Sabbat an seinem Haus weiterarbeiten. Und anscheinend war das kein Gerücht. Ich hatte am Anfang gesagt, das kann ich mir schlecht vorstellen, aber diese Geschichte wurde von mehreren Seiten, von unterschiedlichen Quellen immer wieder erzählt. Die Empörung war sehr groß, weil wir den Mann kannten. Und wir konnten uns nicht vorstellen, wie ist es möglich, deinen Sabbat zu genießen und trotzdem bewusst Leute, die für dich arbeiten, ihren Sabbat nicht oder ihren freien Tag nicht genießen zu lassen. Unabhängig davon, ob sie an dem Sabbat zum Gottesdienst gehen oder nicht. Anscheinend war das Argument, die gehen sowieso nicht in die Gemeinde. Von daher ist es besser, wenn sie dort arbeiten. Und da merkt ihr einfach, wie tief manchmal der Mensch fallen kann. Und das hat mich sehr, sehr nachdenklich gemacht. Und ich habe mir die Frage gestellt, gibt es Situationen in meinem Leben, wo ich auf gewisse religiöse Rechte für mich poche, aber nicht bereit bin, das gleiche Recht jemand anderen zuzugestehen? Versteht ihr die Frage? Und es geht nicht nur um Sabbatheiligung. Es geht um viele ganz einfache Dinge, ja? Und Ich stelle dir diese Frage, weil ich momentan ein Buch lese, Spiritueller Missbrauch in der katholischen Kirche, geschrieben von einer jungen Dame, ein paar Jahre jünger als ich. Und jetzt werde ich ein bisschen offen sein, wobei das wird jetzt aufgenommen, aber ja. Weil wir wahrscheinlich die katholische Kirche oft als ein Gegenstück, ja, negatives Beispiel in unserer Theologie haben, habe ich manchmal den Eindruck, als ich so dieses Buch gelesen habe, dass wir als Adventisten an bestimmten Stellen dazu neigen, Fehler, die andere große Kirchen tun, einfach zu wiederholen, nur in einem anderen Kontext. Und das macht mich traurig, weil ich werde meine Gemeinde nicht wechseln. Ja, ich bin Adventist aus Überzeugung. Nur meine Überzeugung als Siebenten-Tags-Adventist und die Überzeugung dieser Leute, dass sie Israeliten waren, ändert nichts an der Tatsache, dass man selbstkritisch seine religiösen Praktiken und vor allem seine Haltung den anderen Leuten gegenüber kritisch hinterfragt. Jesaja ist aber knallhart und er setzt eins drauf und sagt, ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr und schlagt mit roher Faust zu. Wenn das ein Fasten sein soll, dann höre ich eure Gebete nicht. Das Prinzip des Ablassbriefes ist eine katholische Erfindung, aber das ist ein urmenschliches Prinzip, was unabhängig von der Kirche, unabhängig von dem religiösen System existieren kann. Und ich weiß ganz genau, dass ich auch in meinem Leben meine eigene erfundene Ablassbriefe an bestimmte Stellen gezogen habe, um mein Gewissen zu beruhigen. Es ist wichtig, das Buch Jesaja zu studieren. Ich habe die Story erzählt, aber wahrscheinlich, wenn ich es mir wiederhole, es tut mir leid. Es ist jemand aus meiner Großfamilie aus Bulgarien. Er und sein Bruder sind verstritten seit Jahrzehnten. Und einmal habe ich mit diesem Mann geredet, ja, entfernter Verwandter. Und da sind wir zu diesem Problem gekommen. Ja. Blutsverwandte, beide Adventisten. Und er sagte, Petko, ich weiß ganz genau, dass in meinem Leben nicht alles korrekt ist. Aber was gesunde Ernährung betrifft, gibt es in Bulgarien keinen Adventist, der mir das Wasser reichen kann. Originalton. Ja, tolle Verwandtschaft, danke. Und ich habe mir die Frage gestellt, Moment mal, wo sind wir denn? Worum geht es hier? Ich weiß, dass in meinem Leben ja, bestimmte Dinge nicht richtig laufen, aber ich habe hier in der Tasche so meinen Ablassbrief. Ich muss viel schreiben, deswegen schreibe ich es nicht. Das biblische Fasten ist kein Ersatz für gesunde christliche Beziehungen. Das biblische Fasten ist kein Ersatz für gesunde christliche Beziehungen. Ja, die anderen Geschichten kennt ihr.
Zweitens.
Selbstsicher stand der Pharisäer dort und betete, ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie andere Leute, kein Räuber, kein Gottloser, kein Ehebrecher und schon gar nicht wie dieser Zolleinnehmer da hinten. Ich faste zweimal in der Woche und gebe von allem meinen Einkünften den zehnten Teil für Gott. Ich verspreche euch, über diese Geschichte mache ich extra Predigt weil das ist sehr viel, was man hier sagen kann. Ja. Die Story ist bekannt, hoffe ich zumindest. Zwei Leute beten im Tempel, ein Zolleinnehmer, Zöllner und ein guter Mann, sehr guter sogar. Und genau, und der gute Mann betet so, wie ich gerade hier vorgelesen habe. Er hat seine Liste in der Tasche, seine Checkliste, und diese Liste hat er richtig gut ausgefüllt und sagt, hey, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der da ganz hinten. Und spannenderweise, was ist das Erste, was er als Empfehlung vor Gott bringt? Ich faste zweimal in der Woche und so weiter und so fort. Ich habe auch ein bisschen gelächelt, als ich es gelesen habe, weil ich kein großer Fastenmensch bin. Ja. Nur, ich bin auch immer wieder, ertappe ich mich in Situationen, wo ich sehe, dass wenn es um schwierige Themen im religiösen Kontext geht, ich suche nach irgendeiner Leistung, die da ist. Ja. Zumindest als eine gewisse Empfehlung vor Gott. Und ich habe letzte Woche mit jemandem gesprochen, und es ging um die Frage Heilsgewissheit. Das ist ein ganz schwieriges Thema in unserer Gemeinde, generell wahrscheinlich unter vielen Christen. Und dann versuchte mir diese Person einfach zu erklären, dass wir tatsächlich durch Jesus Christus erlöst sind, aber es fühlt sich nicht so gut an, wenn es nur die Erlösung am Golgatha ist. Es muss ein Plus da geben, so etwas zusätzlich. Und da haben wir ein bisschen mehr, genau, und da haben wir ein paar Texte gelesen. Und einer der Texte ist im Neuen Testament, wo Paulus sagt, dass das Tun, ja, und Vollbringen, die guten Taten, die Gott für uns vorbereitet hat, damit wir in diesen guten Taten wandeln können. Und dann haben wir so die Texte eins nach dem anderen gelesen, und ich kann euch sagen, es ist ganz, ganz schwierig zu akzeptieren, dass jemand dich liebt und du hast keine Gegenleistung, die du da zurückerbringen kannst. So diese Idee von der Liebe Gottes, die umfassend ist und man kann nur sie dankend annehmen, das ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte für viele Leute. Fasten, das biblische Fasten, ist keine religiöse Leistung. Das biblische Fasten ist im besten Fall eine Antwort auf Gott, aber niemals eine Vorlage, damit ich von Gott angenommen werde. Und der letzte Text, und da kommt was Praktisches, ist in Matthäus Kapitel 6, die Verse 16 bis 18. Matthäus 6, die Verse 16 bis 18. Ich habe es als letzter dritter Punkt gelassen, weil ich der Meinung bin, so etwas kommt in unserer Kultur heute nicht so oft vor. Aber damals, zur Zeit Jesu Christi, war das tatsächlich ein Problem, deswegen spricht es an. Wenn ihr fastet, dann schaut nicht so drein wie die Heuchler. Sie setzen eine wehrleidige Miene auf, damit jeder merkt, dass sie fasten. Ich sage euch, diese Leute haben sich ihren Lohn schon selber ausbezahlt. Wenn du fastest, dann pflege dein Äußeres so, dass keiner etwas von deinem Verzicht merkt, außer deinem Vater im Himmel. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich belohnen. Genau, bekannter Text, den ihr sicherlich mehrmals gehört habt. Die Botschaft des Fasten, das biblische Fasten, ist keine Show. Ja? Das biblische Fasten ist keine Show, das biblische Fasten ist keine Leistung, und das biblische Fasten, ja, funktioniert nicht, wenn die zwischenmenschlichen Beziehungen nicht in Ordnung sind. Das sind so die drei Gedanken, die ich euch mitgeben wollte. Janek kam vor 3 Wochen nach meiner ersten Predigt und sagte: Petko, aber beim Fasten muss man auf das und das achten. Manche Leute können nicht fasten, weil sie so und so. Er sagt: Janek, super, schade, dass er heute nicht da ist, ja, aber kannst du ihm erzählen? Oder, oh, da bist du. Janek, wo bist du? Janek, jetzt kommt ein Blatt extra für dich. Ja, habe ich zusammengestellt, für die Techniker werden ihn einblenden, genau, und damit werden wir die Predigt abschließen. Genau, das ist etwas, was ihr auch selber lesen könnt. Ja, ich werde nicht zu jedem Punkt etwas sagen. Wir haben Leute, die Medizin studiert haben. Wenn ihr konkrete Fragen habt, George ist da, schade, dass Katrin nicht da ist. Aber es gibt sicherlich Estefania, die ist auch Medizinerin. Es gibt Leute, die das besser erklären können als ich. Ich bin Theologe, kein Mediziner. Ich werde es aber trotzdem vorlesen. Ich habe es hier. Genau. Erstens, falls du mehrere Tage fasten willst, ist es ratsam, auf deinen Mineralienhaushalt zu achten. Du könntest beispielsweise eine Gemüsebrühe einmal täglich zu dir nehmen, um die durch das Fasten verlorenen Mineralien zu ersetzen. Willst du deinen Vitaminhaushalt stärken, eignen sich dünne Obst- und Gemüsesäfte mit so wenig Säureanteilen wie möglich, da diese den Darm reizen. Zweitens, am besten ist es, wenn du an diesen Tagen frei bist von beruflichen Belastungen und auch nicht zur Schule oder zur Uni musst. Urlaub oder Ferien oder freien Tag sind also ein sehr geeigneter Zeitpunkt, da du den Kopf frei hast, um dich ganz auf deine Beziehung mit Gott zu konzentrieren. Drittens, achte auf eine genügend hohe Flüssigkeitsversorgung mit 2 bis 3 Liter ungesüßten Tee oder Wasser und ausreichende Bewegung. Diese regt die Durchblutung an und verbessert die Entschlackungsprozesse. Es ist nicht von mir geschrieben worden, habe ich übernommen. Manche Leute fasten auch aus gesundheitlichen Gründen. Für sie steht der religiöse Grund nicht allein im Vordergrund. Viertens, es hilft vielen, sich besser auf Gott auszurichten, das fand ich spannend, wenn der Medienkonsum in dieser Zeit mehrheitlich oder vollkommen eingeschränkt wird. Fünftens, bereite dich darauf vor, dass du dich schwächer, gereizter und sensibler fühlst als sonst. Das ist völlig normal. Du agierst viel inwendiger und dünnhäutiger, da der Mangel an Nährstoffen deinen Körper auf die wesentlichen Funktionen zurückführt. Sei dir dessen bewusst und beobachte dich, ob du in bestimmten Situationen überreagierst. Sechstens, du sollst nicht fasten, wenn du krank, schwer untergewichtig, schwanger oder stillen bist. Kinder und Jugendliche sollen in der Regel auch nicht fasten, damit keine Mangelerscheinungen in der Wachstumsperiode auftreten. Und siebtens, das Brechen des Fastens, das ist ganz wichtig, auch solltest du ebenso wie der gesamte Fastenvorgang in Ruhe und langsam angehen. Statt mit großem Heißhunger den nächstmöglichen Burger zu verputzen oder erstmal ein zünftiges Steak zu genießen, solltest du besonders nach mehreren Tagen Fasten deinen Körper Schritt für Schritt wieder an das Essen gewöhnen. Genau. Das ist eher ein praktischer Anteil. Ich werde ihn nicht sehr stark kommentieren. Ich glaube, die einzelnen 7 Punkte sind ja, einleuchtend. An dieser Stelle sage ich ein Amen. Genau, über das Thema kann man noch viel sagen. Wenn ihr aber jetzt Fragen habt oder Anmerkungen, gerne. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Tag heute, für die Möglichkeit, an diesem Gottesdienst teilzunehmen, Gemeinschaft miteinander zu haben und uns nochmal die Frage zu stellen, warum tun wir das, was wir Glaube nennen? Was ist das Wichtigste in unserem Leben, auch in unserem christlichen Leben? Welchen Stellenwert haben bestimmte Handlungen, Rituale, Weltbilder, Gedanken? Und ich bitte dich, großer Gott, dass du uns hilfst, eine gesunde, selbstkritische Haltung uns gegenüber zu haben und uns da immer wieder die Frage zu stellen, wie schaut es aus in meinen Beziehungen mit meinen Familienmitglieder, mit meinen Geschwistern, mit meinen Nachbarn, Kollegen und so weiter. Großer Gott, du möchtest nicht, dass wir etwas nach außen demonstrieren, was nicht von innen drin an Wichtigkeit, an Bedeutung, an Wert schon verloren hat. Du möchtest, dass das, was wir nach außen tun und predigen und erzählen, dass es auch einen inneren Stellenwert hat, einen geistlichen Stellenwert hat. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen berührst, unsere Gedanken, dass du uns hilfst, ein gesundes Gottesbild zu haben, gesundes Weltbild, Menschenbild, und dass du auch unsere Herzen heilst. Und ich bitte dich, großer Vater, dass wir, wie auch heute im Rahmen der lebendigen Gemeinde gesagt wurde, dass wir positiv in die Zukunft schauen, voller Vertrauen, dass wir uns weniger mit dem beschäftigen, was der Teufel tun kann, sondern uns viel mehr darauf konzentrieren, was du, lieber Jesus, für uns bereits getan hast und bereit bist, auch weiterhin zu tun. Stärke du diesen Glauben in jedem Einzelnen von uns. In deinem Namen. Amen.